Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Es ist wieder Mittwoch und das heißt, es kommt eine neue Folge. In dieser Folge spreche ich über toxische Beziehungen. Viel Spaß! So, ich hatte da jetzt wieder was losgetreten auf Instagram, weil ich ein ganz kurzes Reel zum Thema toxische Beziehungen gemacht habe. Und immer wenn ich das Thema anspreche, kriege ich haufenweise Nachrichten, auf die ich gar nicht eingehen kann, weil es zeitlich gar nicht möglich ist. Also dann kann ich den ganzen Tag nichts anderes mehr machen, außer auf Nachrichten antworten. Aber ich versuche das ja, also dafür ist ja auch dieser Podcast da, ich versuche das dann summiert hier zu beantworten quasi oder auf das Thema näher einzugehen. Und ich dachte mir, okay, dann nehme ich mal heute früh die Podcast-Folge direkt auf zu diesem Thema, weil da doch wieder sehr viel Nachfrage war. Also, toxische Beziehungen. Was macht eine Beziehung überhaupt toxisch? Oft glaubt man, es ist halt immer diese eine Person, die wahrscheinlich irgendwie so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und narzisstischen Missbrauch betreibt am Opfer, also an der anderen Person in der Beziehung. Und das ist dann toxisch quasi. Das ist nicht ganz richtig. Also das ist eine Version. Eine andere Version ist, dass die Partner beide durch ihr Zusammenspiel und ihre Interaktion gemeinsam die Beziehung toxisch werden lassen. So, das ist dann quasi nicht Topf und Deckel, die zusammenpassen, sondern Topf und Deckel passen zusammen im Sinne von Trauma 1, Trauma 2 oder Kindheitsbindungsstörungen oder was auch immer da im Argen ist. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die da zutreffen können. Und dass das quasi im dysfunktionalen Sinne so gut zusammenpasst, dass es aber toxisch wird. Also gar nicht, dass man wirklich auf positiver Ebene gut zusammenpasst und sich gegenseitig gut ergänzt oder sich so unterstützt oder genug Ressourcen hat, um sich gegenseitig immer wieder aufzufangen, sondern es ist halt wirklich, da werden alte Muster, die man von früheren Bindungen, zum Beispiel mit den Eltern, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, die werden wieder reaktiviert und immer wieder neu gespielt quasi. Das passiert ganz häufig, dass man sich gegenseitig irgendwie dazu bringt, dass die Beziehung toxisch wird. Aber dass, wenn ich von toxischen Beziehungen spreche, dann meine ich eigentlich eher narzisstischen Missbrauch innerhalb einer Beziehung. Das muss auch keine Paarbeziehung sein. Das kann auch eine verwandtschaftliche, familiäre oder freundschaftliche Beziehung sein. Mittlerweile spricht man ja auch auf dem Arbeitsplatz von toxischen Beziehungen, also zum Beispiel toxischen ArbeitskollegInnen. Das ist ein Begriff, also toxische Beziehung ist ein Begriff, der wirklich sehr breit gefächert ist und wissenschaftlich problematisch, weil er nicht wirklich definiert ist. Also man kann es für so gut wie alles gebrauchen und auch missbrauchen, diesen Begriff. Deswegen müsste man da schon ein bisschen vorsichtig sein und wenn man den Begriff gebraucht, dann vielleicht erklären, was man selbst darunter versteht und meint. Deswegen erkläre ich das vorher immer. Ich meine damit eigentlich narzisstischen Missbrauch, also narzisstische Beziehungen. Genau, da gab es dann wieder ganz viele Fragen zu. Ich würde am liebsten ja auf die Frage eingehen, warum bleibt man? Also warum fühlt man sich so gefangen in so einer Beziehung und macht das so lange mit? Und ein Grund ist natürlich Schuld. Also da bin ich halt auch in meinem kleinen Reel oder Video da auf Instagram drauf eingegangen, dass narzisstische Personen keine Verantwortung übernehmen. Und das induziert im Gegenüber natürlich immer Schuldgefühle, weil wenn sie zum Beispiel jetzt sich ja in irgendeiner Form missbräuchlich verhalten, dann machen sie immer das Opfer zum Schuldigen oder zum Verantwortlichen. Also da heißt es dann ganz schnell, naja, wenn du nicht so und so dich verhalten hättest oder dies und jenes gesagt hättest oder mich da so provoziert hättest, dann hätte ich ja auch nicht so ausrasten müssen und dann hätte ich dich ja auch nicht beleidigt. Also es geht dann ganz schnell in so eine Verantwortungsabgabe. Das heißt, die übernehmen so gut wie nie die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten, sondern es wird immer abgegeben an das Gegenüber. Und mit so einer induzierten Schuld. Also da wird dann halt irgendwie irgendein Satz gesagt wie, ne, also wenn du nicht, dann hätte ich auch nicht. Und wenn man das oft genug zu hören bekommt und überzeugend genug, dann glaubt man das auch. Also das ist dann nicht sowas wie, naja, wie kannst du denn das glauben, sondern es funktioniert. Es ist halt gezielte Manipulation und es funktioniert hervorragend, ja. Das heißt, als Opfer dieses narzisstischen Missbrauchs steht man dann da oft irgendwie in Schockstarre, fassungslos und weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil man sich einfach so unsicher ist, was die eigene Wahrnehmung angeht, dass man gar nicht mehr genau sagen kann, okay, war das jetzt wirklich meine Schuld oder nicht? Und es ist da immer so ein Hin- und Hergewandere gedanklich. Das führt auch oft zu so Grübelzwängen, dass man irgendwie gar nicht mehr aufhören kann, über die Situation nachzudenken, wenn man irgendeine Antwort haben will, wenn man wissen will, was ist denn da passiert. Und auf der anderen Seite geht es da auch um Kontrolle. Also wenn ich glaube, dass ich schuld daran bin, an diesem letzten Streit zum Beispiel, oder daran, dass mein Gegenüber ständig ausrastet oder mich beleidigt, dann gibt mir das auch ein Gefühl von Kontrolle, weil ich dann glaube, okay, wenn ich an mir und meinem Verhalten was ändere, dann wird alles wieder gut. Dann rastet er nicht mehr aus oder sie und dann passiert dieses Ganze gar nicht mehr. Dann hört das einfach auf und wir führen eine harmonische, schöne Beziehung. Also dieses Potenzial, was man selbst in der Beziehung sieht, das könnte man dann endlich mal Realität werden lassen. Und diese Kontrolle, die wird zu einer Falle, weil wenn man glaubt, ich kann das ändern, dann bleibt man ja auch am Ball. Dann tut man alles Mögliche, ja, damit einfach diese Beziehung funktioniert, weil man glaubt ja, man selbst sei schuld. Und das, da kommen wir zum zweiten Punkt, gibt natürlich Hoffnung. Und Hoffnung ist in diesem Fall wirklich so dysfunktional, weil es gibt halt Hoffnung auf etwas, was eigentlich hoffnungslos ist. Also diese Beziehung basiert schon auf Manipulation, auf Entwertung, auf Missbrauch, auf Misshandlung. Und trotzdem ist da diese Hoffnung, ne? Dieses, wenn ich was ändere und dann diese Kontrolle, wenn ich, also ich kann das verändern. Und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir irgendwie das Gefühl von, da ist was machbar, da ist was möglich. Und diese Hoffnung lässt mich natürlich bleiben. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, dann wäre ich ja schon längst weg. So, ne? Aber diese Hoffnung führt natürlich dazu, dass man in diesen Beziehungen bleibt, weil man glaubt, da ist noch was zu drehen, da kann ich noch was ändern. Und das ist auch das Ziel der Manipulation. Also, dass du quasi am Ball bleibst und dass du dir selbst die Verantwortung zuschreibst, weil dann hast du ganz viel zu tun und ganz viel zu arbeiten. Deine Wahrnehmung irgendwie wird immer verzerrter, du bist total verstrickt in diesen ganzen Gedanken und das macht es einem Narzissten noch so viel einfacher, da quasi zu manipulieren und zu missbrauchen. Also es wird tatsächlich immer einfacher. Genau, der nächste Punkt ist natürlich auch Angst. Da spielt ganz viel Angst rein, dass man in so einer Beziehung bleibt. Auf der einen Seite ist das natürlich auch Angst, dass die Drohungen, die oft ausgesprochen werden von dem narzisstischen Partner, dass die wahrgemacht werden. Das kann reichen von, dann bringe ich dich um oder dann, keine Ahnung, veröffentliche ich irgendwas von dir, was dir peinlich wäre oder dann erzähle ich allen, was für eine Schlampe du bist oder was auch immer. Also das ist auch immer ganz typisch. Oder das kann natürlich auch sowas sein wie, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. So, ne? Das ist wirklich was ganz oft gesagt wird und auch angedroht wird. Was ganz, ganz viel Angst macht natürlich, vor allem wenn man in so einer Phase ist, in der man sowieso die ganze Zeit die Verantwortung für das Gegenüber übernimmt, dann würde man natürlich auch dafür die Verantwortung wieder übernehmen und das wäre einfach für immer Schuldgefühle so instant da. Und das ist natürlich was ganz stark wirkt, also was auch ganz stark dazu führt, dass man in solchen Beziehungen und Bindungen bleibt. Und das nächste ist natürlich auch irgendwo Neugierde. Das klingt ein bisschen komisch, aber ist auch so. Also dieses, wenn man zum ersten Mal in so einer toxischen Beziehung ist, dann ist das irgendwo auch spannend, weil es nie vorhersehbar ist. Das ist das, was es toxisch werden lässt. Am Anfang ist es aber auch irgendwo aufregend, weil irgendwie immer was passiert und los ist. Später, also je weiter es reicht, umso schlimmer wird es und dann ist es auch nicht mehr spannend oder dann ist man auch nicht mehr besonders neugierig, sondern will einfach nur noch Ruhe und Harmonie. Am Anfang ist es aber sowas wie, okay, was kann ich jetzt tun, damit es funktioniert? Und da ist auch immer ganz oft dieses, okay, ich werde diese Person jetzt ändern. Durch mich wird jetzt hier irgendwas passieren, was das Ganze wieder gut werden lässt. So. Und ich bin diese eine Person, die es schafft. Die ganzen Ex-Freunde und Ex-Freundinnen haben es nicht geschafft. Und über die wird ja auch ständig hergezogen von dem Partner, aber ich schaffe das jetzt. Ne? Und das ist auch wieder, es gibt so eine Art Spannung, es gibt eine Herausforderung und diese Gefühle, die lassen einen natürlich auch bleiben. Und ein ganz wichtiger Punkt, der einen auf jeden Fall bleiben lässt und der aber auch der Wendepunkt sein kann, ist Wissen. Wissen um Manipulation, Wissen um diese Persönlichkeitsstörung, Wissen um generell narzisstisches Verhalten. Dieses ganze Wissen, ne, also Wissen, was Gaslighting ist, Wissen, was gezielte Manipulationsstrategien sind, wie eben zum Beispiel das Gaslighting, in dem deine Wahrnehmung gezielt verändert wird. Also in dem zum Beispiel dir gesagt wird, die Wand ist blau, obwohl sie weiß ist. Und wenn du es immer wieder gesagt bekommst, dann glaubst du eher, dass die Wand blau ist, als das, was du tatsächlich sehen kannst. Also du glaubst eher dem, was dein Partner oder deine Partnerin dir da erzählt, weil du dir selber nicht mehr vertrauen kannst und deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen kannst, weil da so viele Zweifel entstanden sind, dass du einfach nicht mehr sicher sein kannst, ob es stimmt, was du siehst und was du denkst. Und das sind alles ganz gezielte Manipulationsstrategien und das Wissen darum, das ist einerseits das, was dich da wieder rausbringen kann, denn wenn du es einmal entlarvt hast, dann denkst du, ah, okay, das ist gerade Gaslighting, das mache ich nicht mit. Das ist gerade emotionale Misshandlung, das ist gerade emotionale Erpressung, das ist Verantwortungsabgabe, das funktioniert bei mir nicht mehr. Ne? Also das wirklich in Worte zu fassen und auszusprechen, das entmachtet den Partner oder die Partnerin dann irgendwo. Das heißt, es funktioniert ganz gut, aber bis dahin, also wenn man dieses Wissen noch nicht hat, ist es natürlich was, wo man total drin ist und sich fragt, oh Gott, was passiert hier gerade? Das heißt, die beste oder vielleicht sogar einzige Waffe gegen Manipulation ist Wissen um Manipulation. Also wie funktioniert das eigentlich? Deswegen ist es so wichtig, sich innerhalb dieser Phase, in der man versucht, sich loszulösen, vielleicht sogar noch in der Beziehung steckt, sich informiert. Es gibt so viel Information im Internet dazu. Sich wirklich anschaut, was sind die Strategien, wie funktioniert das eigentlich, was macht er oder sie da eigentlich gerade mit mir. Und wenn man das weiß, dann fällt es wie Schuppen von den Augen und man weiß, okay, ich kann mir und meiner Wahrnehmung vertrauen. Es liegt nicht an mir. Es ist nicht meine Schuld. Dieses Verhalten ist nicht meine Schuld. Und dann kann man Stück für Stück eben dann auch sich loslösen davon, weil diese ganzen Punkte, die ich vorher aufgezählt habe, dann nicht mehr so stark funktionieren. Also diese Schuld, die Kontrolle, die Hoffnung, das sind dann Dinge, die dann so nicht mehr funktionieren. Die sind dann quasi außer Gefecht gesetzt, weil man weiß, was da jetzt eigentlich wirklich passiert. Man sieht dann plötzlich dieses große Ganze und kann dann eben dementsprechend auch handeln. Natürlich ist das erstmal nur eine Arbeit, die auf also kognitiver Ebene, also so im Verstandsebene stattfindet. Und die Gefühle hängen da schon so ein bisschen hinterher, ne? Das heißt, die Gefühle, die sind ja schon noch da und diese Hoffnung, die verschwindet auch nicht einfach, nur weil man weiß, dass das Manipulation war, sondern im Gegenteil, dieses Wissen um die Störung kann ja auch dazu beitragen, dass man denkt, okay, ist das heilbar? Kann ich irgendwie was machen? Kann ich ihm helfen, in die Therapie zu gehen? Oder gibt es eine Möglichkeit, diese narzisstischen Verhaltensweisen abzumildern, dass er oder sie reflektierter wird und ne, wir darüber sprechen können. Jetzt hat das Kind ja einen Namen, ne? Und das gibt ja auch wieder Hoffnung. Da glaubt man ja dann ganz schnell, okay, jetzt können wir irgendwie was dagegen tun. Vielleicht gibt es ja sogar eine Tablette dagegen. Und Spoiler-Alarm, nein, gibt es nicht. Und narzisstische Persönlichkeitsstörungen gehören halt eben zu den psychischen Störungen, die wirklich unheimlich schwer behandelbar sind, was gar nicht an der Störung an sich wirklich liegt, sondern daran, dass die Personen nicht wirklich ein Problem damit haben. Also die meisten. Narzisstische Personen kommen auch selten wegen ihrem Narzissmus in Therapie, sondern meistens aus irgendeinem anderen Grund, zum Beispiel eine Depression. Und da hinzukommen, zu sagen, da gibt es Verhaltensweisen, die schädlich sind, die mir selbst langfristig schaden, weil ich keine echte Bindung eingehen kann, die auch meinem Partner oder meiner Partnerin schaden, weil ich sie eben emotional misshandle. Dahin zu kommen und diese Wirklichkeit zu sehen, ist unheimlich schwierig und erfordert wirklich sehr viel ab von diesen Menschen, weil sie da das oft da nicht so ein Problembewusstsein haben. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie stark ausgeprägt die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Manchmal ist es auch nur so eine Akzentuierung, dann spricht man noch gar nicht von einer Störung. Und das wäre dann halt was, wo man das halt wirklich noch ganz gut hinkriegen würde. Aber bei einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung, wo kein Problembewusstsein da ist, also wo die Person gar nicht sagt, ey, ich leide doch gar nicht unter meinem Verhalten, also warum soll ich hier irgendetwas verändern? Da ist es natürlich so gut wie unmöglich, da jetzt irgendwie was zu drehen. Also da ist es oft so, dass die PartnerInnen irgendwie eher in die Therapie kommen und dann sagen, hier, eigentlich müsste er oder sie hier sitzen und nicht ich. Aber ich weiß auch nicht mehr weiter. Und gibt es da irgendwie was? Gibt es eine Hoffnung? Können wir eine Paartherapie machen? Können wir irgendwas machen, damit es besser wird? Und da ist es eben so, die können sich verändern. Ich würde niemals sagen, ein Mensch kann sich nicht verändern. Das geht immer. Alles ist möglich, ja. Aber sie können es halt nicht, wenn sie es selbst nicht wollen. Ne? Also die Frage ist, willst du, dass sich dein Partner verändert? Oder will dein Partner sich verändern und sieht irgendwo ein Problem? Das heißt, er oder sie müsste ja auch erstmal das Problem sehen. Und dann darunter leiden. Und der Leidensdruck muss halt so hoch sein, dass man sagt, okay, ich will hier etwas verändern. Ich muss jetzt etwas tun. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Und dieser Punkt, der kommt halt oft nicht. Ne? Und wenn der nicht da ist, dann kann die Person sich eben auch gar nicht verändern, weil sie es gar nicht will. Da ist gar nicht genug intrinsische Motivation da. Da jetzt irgendwas noch aufzuwühlen und wirklich therapeutische Arbeit zu machen, das ist ja gar nicht Sinn der Sache für die. Das heißt, da ist dann oft dein Verlangen danach, dass sich was ändert und deine Hoffnung auf Veränderung so viel größer als die bei der Person selbst. Und das ist auch ganz wichtig, sich das bewusst zu machen und sich immer wieder zu fragen, wenn man diese Hoffnung auf Veränderung hat, sich anzuschauen, das ist okay, das ist meine Hoffnung, das ist irgendwie da auch mein Wunsch, dass sich da was verändert. Aber ist das bei meinem Gegenüber auch so? Hat er überhaupt oder sie diesen Wunsch? Ich sage immer er, wenn ich vom Narzissten spreche, weil ja, laut den aktuellen Statistiken sind es halt einfach vorherrschend Männer. Es gibt auch weiblichen Narzissmus natürlich und es gibt auch genügend Frauen, die narzisstisch sind. Aber in missbräuchlichen Beziehungen sind nun mal über 75%, schätzungsweise die Dunkelziffer ist sicher da noch höher, aber sind es nun mal Männer. So, deswegen spreche ich da meistens eher von Männern, aber es geht auch genauso umgekehrt. Genau, und da ist natürlich dann, da darfst du dann für dich gucken, okay, da ist mein Veränderungswunsch da. Ist das auch in meinem Gegenüber da? Und wenn nicht, dann macht diese Hoffnung auf die Veränderung auch keinen Sinn. Weil diese Hoffnung ist dann wieder etwas, was. Hoffnung ist eigentlich immer was Gutes, aber in diesem Fall führt es halt zu Fesseln, ja, die dich da in dieser Beziehung feststecken lassen, die dich emotional nicht loslassen, also dass du immer wieder dranbleibst und immer wieder versuchst, irgendetwas zu ändern und du die ganze Arbeit hast, du die ganzen Kosten der Beziehung trägst und dein Gegenüber den Nutzen hat. Und dann sprechen wir halt auch von Ausnutzen, weil da nichts zurückgegeben wird. Ja, und ein anderer Punkt, den ich auch gern ansprechen würde, ist so dieses, dass dann oft gesagt wird, naja, warum lasse ich mich denn überhaupt so ja, missbrauchen und warum bleibe ich in diesen Beziehungen? Und dann spricht man oft von, naja, dir fehlt irgendwie Selbstliebe oder du hattest irgendwie eine schwere Kindheit oder eine Bindungsstörung, hast nicht genug Liebe und Zuwendung in der Kindheit bekommen, du bist co-abhängig, du bist süchtig nach Bestätigung und Liebe oder was auch immer. Ich finde das immer nicht so gut. Also ich sage immer, ja, natürlich gibt es die Fälle, wo das so ist. Aber man kann jetzt nicht jedem Opfer von narzisstischem Missbrauch sagen, dass er irgendwie co-abhängig oder eine Bindungsstörung hat oder sonst irgendwie ein emotionales Problem hat, sei es hier oder in der Gegenwart oder in der Kindheit. Weil das induziert auch wieder Schuld. Also das führt wieder dazu, zu genau diesem Kreislauf, den ich beschrieben habe, von, ja, ich bin irgendwo schuld, wenn ich nur an mir arbeite, dann passiert das irgendwie nicht mehr, dann habe ich wieder die Kontrolle durch diesen Gedanken, ne, und diese Verhaltensänderung, die ich dann versuche, dann arbeite ich ganz viel an mir selber, damit ich da irgendwie rauskomme aus diesem, ja, aus dieser Co-Abhängigkeit. Und dann ändert sich vielleicht auch was auf Beziehungsebene. Ne? Vielleicht gibt es dann ja doch noch wieder die Hoffnung auf eine gute Beziehung, weil es liegt ja auch irgendwo an mir. Und es stimmt einfach nicht. Also du wirst nicht misshandelt oder narzisstisch missbraucht, weil du co-abhängig bist oder weil du dich selbst nicht genug liebst oder sonst irgendwas. Das kann sein, dass du dich selbst nicht genug liebst, aber du wirst nicht missbraucht, weil du dich selbst nicht liebst, sondern du wirst missbraucht, weil da eine missbräuchliche Person ist, die entscheidet, dich zu missbrauchen. So, Punkt. Da ist nirgendwo dein Anteil oder deine Schuld oder was du dazu beigetragen hast. Und das, ich finde das so wichtig, das sich so klar zu machen. Natürlich kann es sein, dass du irgendwie auch Selbstwert irgendwie Probleme hast oder mit dir selbst haderst und zweifelst. Und das, so geht es ja uns allen. Das ist ja mittlerweile schon irgendwo die Norm geworden, leider Gottes. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass dich jemand missbraucht oder missbrauchen darf. So, ne? Also das induziert wieder irgendwo diese Schuldgefühle, die einfach da fehl am Platz sind, denn du hast da keine Schuld dran, dass du missbraucht wirst. So, das ist Täter-Opfer-Umkehr, ja, dass da irgendwie die Schuld hin und her getragen wird, was völlig Banane ist. Also da habe ich immer ein Riesenproblem mit, wenn man dann kommt und dann Opfern von narzisstischem Missbrauch einreden will, dass die ja irgendwo auch selbst einen Anteil haben. Ne? Genau, hast du nicht. Also es kann sein, dass du irgendwelche psychischen oder emotionalen Leiden hast oder Probleme hast oder Themen hast, an denen du, wo du noch draufschauen darfst und die an denen arbeiten darfst, natürlich. Aber das ist niemals ein Grund dafür, dass man missbraucht wird. Das Wort zum Sonntag. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu toxischen Beziehungen, dann her damit. Dann versuche ich, den weiteren Podcast-Folgen mal abzuarbeiten. Ich weiß, dass viele noch warten auf eine Folge zu toxischen Familien. Muss ich mir auch nochmal Gedanken zu machen, wie ich das am besten mal abarbeiten kann. Aber alles, was ich hier jetzt gesagt habe zu toxischen Beziehungen, das war jetzt sehr auf die partnerschaftlichen Beziehungen bezogen, aber alles, was ich gesagt habe dazu, gilt genauso für alle anderen Formen von Beziehungen. Also das ist immer dasselbe Muster. Und bei toxischen Familien spielt schon noch so viele andere Dinge mit rein. Einfach dadurch, weil man ja sich allein durch die Verwandtschaft sehr gebunden fühlt und das Gefühl hat, ich kann da gar nicht raus. Also das ist nicht wie eine Beziehung, die ich verlassen kann, sondern das ist sowas wie, naja, kann ich überhaupt jetzt meine Eltern verlassen und kann ich überhaupt da den Kontakt abbrechen und ist das überhaupt sinnvoll für mich so, ne? Und was bedeutet das? Und gibt es vielleicht auch einen Weg, Kontakt zu halten, aber irgendwo ja so eine gesunde Distanz zu wahren? Und das ist eigentlich immer so eher das Ziel, aber es kommt natürlich auf den Einzelfall an und es kommt darauf an, wie weit dieser Missbrauch fortgeschritten ist und was da schon alles vorgefallen und passiert ist. Und ich sag mal so, je mehr da schon passiert ist und je höher diese, sagen wir mal, Missbrauchsskala ist, umso größer sollte die Distanz sein und es geht auch bis gar kein Kontakt mehr. Und das ist dann auch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Denn wir haben auch irgendwo die Pflicht, uns selbst zu schützen und uns selbst vor Menschen zu schützen, die uns offensichtlich schaden. So, ne? Also dieses Recht darfst du dir jederzeit rausnehmen. Und da ist es halt auch egal, um wen es da geht. Gut, ja, das wollte ich nochmal loswerden, aber ich mache da gerne noch weitere Folgen zu. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.